begrüßen alle angehenden Podcasterinnen zur Folge 133 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 27. April von Ingo Ebel und Ralf Hersel. Heute geht es darum, wie man einen Podcast macht. Hallo Ingo.
Hallo Ralf.
Und ich nehme mal an, die meisten von euch kennen den Ingo, also zumindest, wenn sie schon mal was von Radio Tux oder Binärgewitter gehört haben. Ingo, ich würde sagen, du bist der Erfinder des Podcasts?
Nein, aber ich mache das tatsächlich länger, als es das Wort Podcast gibt.
Genau, Radio Tux hieß ja Radio oder heißt ja noch Radio, ne?
Heißt immer noch Radio, genau. Genau, weil das Wort Podcast gab tatsächlich noch nicht. Wir werden ja gleich noch erklären, was es ist. Und wir haben 2001 angefangen, so ein Radio, so ein Webradio, so ein, heutzutage würde man Podcast sagen, also tatsächlich so kleine Shows ins Internet gestellt, die sich mit GNU/Linux beschäftigen.
Mhm. Aber war das dann auch schon auf RSS-Basis?
Nee, weil das gab es damals einfach noch nicht. Das waren tatsächlich, man nannte es Radio on Demand. Das heißt also, es waren einfach Audioschnipsel, auch so eine halbe bis dreiviertel Stunde, zweiwöchentlich am Anfang, die wir ins Internet gestellt haben, die dann in MP3 und Real Audio, später auch noch OGG, zur Verfügung gestellt worden.
Also okay, also es gab praktisch keine steuernde Datei darüber, sondern es waren einfach einzelne Audio-Files.
Genau, du musstest aktiv auf unsere Webseite gehen und dir das File runterladen. Es gab noch keine Podcatcher, keine automatischen Programme. Es gab unsere Webseite und du bist dann alle zwei Wochen hingegangen und hast dir die neue Folge angehört. Mhm.
Was hast du gesagt? Anfang der 2000er, also dann seit über 20 Jahren machst du das.
Ja, genau. Also 24 Jahre, ja.
Und was hast du, also gibt es außer Radio Tux und Binärgewitter, gab es doch sicher noch andere Podcasts von dir?
Über die Zeit, ja. Also viele waren natürlich im Rahmen von Radio Tux dann. Angefangen habe ich mit einem Radio, das nannte sich Science Fiction Radio tatsächlich. Mhm. Das war schon Ende der 1990er Jahre, 1999 um genau zu sein. Da sind wir auf Star Trek Conventions gefahren und haben da Leute interviewt und von da Radio gemacht. Genau, das war aber quasi auch schon so ein Vorgänger und deswegen würde ich auch sagen, ich habe Podcast nicht erfunden, also das gab es schon, aber es gab halt nichts zum Thema Linux und das haben wir 2001 dann angefangen sozusagen.
Und du warst vor Tim Pritlove dran.
Naja, Tim hat das ja mit auf Fritz hier am RBB immer mit Chaos Radio gemacht. Also, und das war auch schon, ich glaube, 96, 97, sowas in dem Dreh. Und die haben natürlich auch ihre Sendung halt nochmal ins Internet gestellt. Klar, es wurde im Studio produziert, aber das habe ich ja auch eine Weile gemacht, also mit Radio Tux. Radio Tux war ja auch eine Weile tatsächlich im UKW zu hören, sowohl Anfang der 2000er auch auf so bestimmten Demos, auf denen wir waren. Da gab es dann UKW-Sendelizenzen für so Spezialsachen, als auch dann später beim Hochschulradio Stuttgart, da wo ich studiert habe. Da haben wir auch Radio Tux mit über den Äther geschickt. Und Tim hat das, wie gesagt, mit Chaos Radio schon auch Ende des letzten Jahrtausends sozusagen gemacht. Von dem her, ja, also gab Leute, die machten sowas schon vorher. Auch wenn es nicht Podcast hieß, das kam dann eben ein bisschen später, dass der Adam Curry sich überlegt hat, ja, man sollte diese Audioschnipsel jetzt noch mit einer RSS-Datei verheiraten. Und da es gerade diese iPod-Welle gab, hat man das dann halt so zusammengepackt und daraus Podcast gemacht, also Cast von Broadcast. Und und so ist es bis heute. Und das halten wir auch fest und wollen wir behalten, so dass mit dieser RSS-Datei dass man das in seinen Podcatcher reintun kann und eben abonnieren kann auf dem Weg.
Ja, und warum das wichtig ist, da kommen wir auch gleich dazu. Wir haben das thematisch ein bisschen so in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Was gibt es inhaltlich zu sagen? Planung und Ablauf, die Technik, wie man Interviews macht, wie man das Ganze produziert und publiziert. Da werden wir euch durchführen. Ziel ist, dass ihr danach eine gute Idee habt, wie man denn so einen Podcast aufzieht, also für den Fall, dass ihr selbst mal Podcasterin werden wollt oder auch einfach nur, weil euch da die Hintergrundinformationen interessieren. Ja, Podcast, was ist das überhaupt? Also wir haben es ja jetzt schon ein paar Details genannt im Vorgespräch. Ich glaube, Podcast an sich muss man, glaube ich, gar nicht genau beschreiben. Das könnt ihr in der Wikipedia nachlesen. Mir ist es einfach wichtig, dass man zwischen echten und falschen Podcasts unterscheidet. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann mit echten und falschen. Also für mich ist ein richtiger Podcast ist halt eine Audioaufnahme, die über eine RSS-Datei publiziert wird. Und in diesem Webfeed, also der RSS-Datei, da stehen halt alle Informationen zum Podcast drin. Also so ein paar Metainformationen, wie der heißt. Und dann gibt's halt die einzelnen Folgen da drin und ja, noch viel Detailinfos. Ich glaube, man kriegt sogar die Kapitelmarken mit rein, wenn man will. Und ja, im Gegensatz dazu gibt es aber auch vermehrt Podcasts, die über proprietäre Dienstleister ausgespielt werden. Also prominente Beispiele dafür sind sowas wie Spotify, Soundcloud oder Apple Podcast, die unter Umständen auch nachträglich noch Werbung in die Sendung einspielen. Wie machst du das mit deinen Podcasts? Die erscheinen trotzdem überall, oder?
Ja, also die erscheinen überall. Natürlich ist mir das auch wichtig, dass wir wirklich ein Podcast sind, dass wir einen RSS-Feed haben, dass ich den jeder frei abonnieren kann und damit sozusagen machen kann, was er will. Ob er die sich jetzt in irgendeinen Desktop-Feed-App legt und einfach sich die Audiodatei manuell runterlädt oder ob er sie sich in ein Programm tut, was diese Sachen wirklich versteht. Also ein Podcatcher, da gibt es ja auch für Mobile-Devices, für einen Desktop gibt es ja alles Mögliche. Das ist mir schon wichtig, aber wir haben uns dann tatsächlich überlegt, ja, gehen wir auch auf diese ganzen Plattformen? Und ich habe gesagt, ja, weil die Hörer sind da. Wir müssen da einfach sein. Das ist so, kommt auch für mich so ein bisschen aus der Radiogeschichte zu sagen, naja, man kann nicht nur über OKW sozusagen abstrahlen. Man muss auch ins Internet. Und so blöd es leider ist, müssen wir halt auch auf diese geschlosseneren Plattformen wie Spotify, wie Deezer, wie Apple Podcasts und sowas auch vertreten sein, weil die Leute sind da, die suchen natürlich unser Zeug auch und wollen es auch da abonnieren, kann man da ja auch machen. Man muss sich bloß, wie du ja auch schon gesagt hast, so ein bisschen bewusst sein, dass es eben eine kommerzielle Plattform ist, dass man da so ein bisschen Vendor-Login hat. Ich weiß es nicht, ich benutze jetzt keinen Spotify und Co., ich weiß nicht, ob man da wieder irgendwie rausfummeln könnte, welche Sachen man abonniert hat, also ganz viele Podcast-Clients geben dir ja die Möglichkeit, dass du einfach quasi so eine Sammlungsdatei exportierst, die du dann wieder in einen anderen Podcatcher importieren könntest.
Wie heißt die? OPLM-Datei,
genau.
Ne?
Ja, genau. Habt ihr, glaube ich, letztens auf der Webseite auch so zusammengebastelt, ne? Ihr habt irgendwelche Podcasts zusammengestellt.
Ja, wir hatten neulich, Hinweis, habe ich gar nicht in den Shownotes stehen. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Wochen haben wir mal die Community aufgerufen, meine Podcast-Sammlung zusammenzutragen, also so mit Themen, freie Software, freie Gesellschaft. Wir haben das da nicht so eng genommen, also da tauchen auch Politformate auf, sowas wie Lage der Nation oder Wochendämmerung. Und ja, da sind, ich glaube, über 150 Podcasts sind da zusammengekommen. Und dann hat einer gesagt, ja, dann machen wir doch daraus jetzt mal eine OPML-Datei. Und so eine OPML-Datei, frag mich jetzt nicht, was OPML heißt, die kann man halt in so einen Podcatcher importieren. Genau. Vielleicht noch mal kurz zum Begriff Podcatcher. Der Ingo hat schon gesagt, das ist also eine Anwendung oder eine App auf dem Smartphone oder auf dem normalen PC. Und da kann man dann in der Regel Podcasts abonnieren. Also dann werden dann solche Kataloge zur Rate gezogen. Es gibt verschiedene Podcast-Kataloge und daraus kann man sich dann welche auswählen und kann dann die Podcasts abonnieren und erhält dann in dieser App die Liste der Folgen, die es dazu gibt. Und ja, gibt es halt so ein bisschen Verwaltungsfunktionen, die Sachen, die man angehört hat, die kommen dann nicht mehr, dann kommen dann nur noch die neuen Folgen. Und das ist eigentlich so, ja, die beliebteste, würde ich mal sagen, Art und Weise, wie man denn Podcasts hört oder konsumiert. Und ja, ich glaube, ihr habt es beim Ingo gerade auch schon ein bisschen rausgehört. Also dieses Spotify und Apple-Zeug, das macht man, um an eine breite Hörerschaft zu kommen und nicht unbedingt, weil man es toll findet. Ne?
Nee, aber genau, wer halt so die Apps drauf hat und nur seine Podcasts da hört, soll das gerne mal. Ich kann dazu auch nicht viel sagen, weil, wie gesagt, ich habe kein Spotify und sowas. Deswegen weiß ich nicht, wie gut es funktioniert. Ich sehe halt nur die Oberfläche aus Podcaster-Sicht. Ich meine, was ganz nett ist, was man jetzt vielleicht nicht hat, wenn man sich selber baut, sind so Statistiken. Ja, ich sehe dann halt, wenn ich mich bei Spotify einlogge, okay, uns hören vornehmlich Männer, ja, in der Kategorie von bis so und so viele Jahre, und sie hören auch, keine Ahnung, irgendwelche Popsongs oder so. Das sieht man natürlich dann bei Spotify. Das sehe ich jetzt nicht, wenn ich das nur selber hoste. Da sehe ich höchstens IP-Adressen, ja, da sehe ich vielleicht noch, was der Podcatcher sozusagen mitliefert, wenn er sagt, wer er ist. Aber ich kann hinter der IP-Adresse nicht rausfinden, wer da jetzt dahinter sitzt. Das macht Spotify natürlich für einen.
Ja, ist bei uns noch weniger. Also wir haben halt so ein Matomo oder sowas, so ein Serverlog mitlaufen. Da siehst du bestenfalls, wie oft ist denn eine MP3-Datei runtergeladen worden. Also mehr sehen wir da auch nicht. Ich muss dann immer rätseln, wie viele Hörer wir denn jetzt haben. So ein bisschen herleiten aus den Download-Zahlen. Ja.
Ja, wir machen uns ein bisschen unsere eigene Log-Auswertung, weil es mal letztens jemand interessiert hat. Wir haben gar keinen Matomo oder sowas. Oder Piwik hieß es ja früher, ne? Hatten wir mal eingebunden, haben wir aber schon längst wieder, weil da guckt eh keiner rein, und ab und zu geht man halt mal über die Log-Files drüber, lässt sich rausschmeißen, wie viele Leute jetzt welche Datei runtergeladen haben. Veröffentlichen ja auch in verschiedenen Formaten, ja, können wir vielleicht auch nochmal sagen, oder ich hatte das vorhin am Anfang auch schon mal kurz erwähnt. Ja, also klassisch ist natürlich eine MP3-Datei, aus der Apple-Welt ist dann eher dieses M4A, und das haben wir jetzt zum Beispiel wieder abgeschafft, nachdem man mittlerweile Chapter Marks, hast du ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, so ein paar Features, die es früher eben nur für dieses Apple-Format gab, eben mittlerweile in MP3 auch hat, haben wir jetzt zum Beispiel M4A veröffentlichen, wenn nicht mehr, gibt es halt den RSS-Feed, den es dafür gab, der zeigt jetzt auf den ganz normalen MP3-Feed. Wir haben immer noch die Diskussion, machen wir Opus weiter oder Ogg Vorbis. Zurzeit haben wir immer noch beide im Angebot. Das sind eher die offenen Formate. Genau. Und dann, gut, bei Radio Tux zumindest, weil ab und zu auch Musik drin ist, veröffentlichen wir das da auch noch in FLAC. Ja, das sind alles öffentlich.
Bei uns hat sich die Frage eigentlich nie gestellt. Also es kam jetzt aus der Community nie eine Anfrage, liefert doch mal noch was anderes aus neben MP3. War tatsächlich nie der Fall, und deshalb produzieren wir nur MP3.
Okay, mir war das tatsächlich ganz, ganz wichtig, also zumindest Ogg Vorbis, die Sachen auch in, also als Radio Tux, ja, muss man es natürlich, oder war auch immer der Wunsch, das auch in einem freien Format zur Verfügung zu stellen, insbesondere MP3. Gut, mittlerweile sind die ganzen Patente und so abgelaufen, aber du durftest oder konntest ja eigentlich nur so halb legal MP3s erzeugen, und deswegen war das schon immer sehr wichtig, die Sachen auch in Ogg Vorbis zur Verfügung zu stellen. Wir waren dann auch, wie gesagt, wir machen ja ein Radio, das heißt also, wir hatten auch lange Zeit wirklich einen 24-Stunden-Livestream oder immer laufen. Da waren dann halt unterschiedliche Sendungen, die nach und nach kamen, oder dann freie Musik drin. Und auch da hatten wir schon immer einen Ogg Vorbis-Stream, und wir waren auch auf vorbis.org oder so sehr lange mit verlinkt, als so ein Showcase sozusagen.
Mhm. Okay, dann kommen wir mal zum ersten Kapitel, nämlich der Inhalt eines Podcasts. Und das richtet sich jetzt wieder bewusst an Leute, die selber vorhaben, so einen Podcast aufzuziehen. Ich verweise auch auf die Artikel, die in den Shownotes unten verlinkt sind. Ich habe nämlich mal zu Making of von meinen Podcasts längere Artikel geschrieben, wo diese Themen, die wir heute hier so stichwortartig besprechen, dann auch im Detail und mit Beispielen beschrieben sind. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, ich bete das jetzt mal so ein bisschen runter und frage den Ingo da noch zwischendurch. Also so ein Podcast braucht natürlich einen Namen. Ich mache ja jetzt erst seit 7 Jahren Podcast, so 2 Jahre lang Nerdzoom. Und dann die letzten 5 Jahre die Podcasts im Rahmen von GNU Linux CH. Am Anfang hieß das GLN, also GNU Linux News. Und erschien, glaube ich, monatlich oder alle 2 Wochen, weiß ich schon gar nicht mehr. Und dann sind wir irgendwann umgeschwenkt auf eine wöchentliche Produktion unter dem Namen Captain It's Wednesday, weil das Ding halt immer am Mittwoch erscheint. Und da kann man sich halt die Frage stellen, wie dumm soll der Name eines Podcasts sein?
Ja.
Das müssen wir jetzt nicht weiter kommentieren. Dann braucht es natürlich auch noch so eine Art Untertitel, also eine Beschreibung, worum geht es überhaupt? Also bei sowas wie Radio Tux oder Binärgewitter, da steckt das schon im Namen drin. Aber bei Captain It's Wednesday weiß natürlich kein Mensch, dass es um freie Software und freie Gesellschaft geht. Also eventuell braucht man dann noch einen Untertitel. Dann kann man sich überlegen, was denn das Zielpublikum sein soll. Also wer hat Interesse daran, den Podcast anzuhören? Und wird ein bestimmtes Ziel verfolgt mit dem Podcast? Das ist in meinem Fall, ist das, glaube ich, ziemlich klar, weil das Ganze im Rahmen von der Community-Artikel-Plattform GNU Linux CH da eingebettet ist. Und ja, da ist, glaube ich, ziemlich klar, wo es drum geht. Dann Themen. Also man kann ja, wie sagt man, multithematisch arbeiten. Das ist zum Beispiel bei Binärgewitter so. Ihr habt ja verschiedene Themenunterbereiche. Wie nennt man das?
Ja,
also Blast from the Past.
Genau, also ich meine, wir strukturieren unsere Sendung so ein bisschen danach. Genau, aber das große Themengebiet ist schon immer noch Linux, Open Source, Entwicklung und gesellschaftspolitische Themen. Also das ist schon so ein bisschen der Rahmen, ja. Klar, wir reden auch immer über, was für Serien wir gerade gucken. Da kann man schon super abschweifen. Aber es sind halt Nerds, die sich über Themen unterhalten, die sie irgendwie interessieren, ja. Klar, da wird es jetzt nicht, keine Ahnung, es wird nicht um Schminken gehen, weil, gut, ist eine Männerrunde, könnte aber auch, ja. aber so, genau, wir sitzen zusammen und quatschen und haben so ein paar Themen von News, wo es darum geht, was war jetzt die letzten 14 Tage, aber eben auch, ja, jetzt zum Beispiel, bei uns hat jeder einen 3D-Drucker, was habt ihr die Woche oder die letzten 2 Wochen, gab es einen coolen, entweder eine coole News oder einen coolen Druck, den man gemacht hat, dass man eben das vorstellt, und dann ganz klassisch so Picks, also Sachen, die wir einfach im Web gefunden haben oder auch im realen Leben gefunden haben und sagen, das guckt euch doch mal an, das hat mich irgendwie diese Woche ja mitgenommen, das fand ich irgendwie interessant und stell das halt den Hörern vor und sag, hier, das fand ich super, guckt euch das an, wenn ihr auch ein ähnliches Interessengebiet habt.
Ja. Ich meine, kann sich ja auch im Laufe der Zeit ändern. Also du hast gerade schon das Beispiel genannt mit dem 3D-Druck, dann habt ihr irgendwann das KI-Thema, habt ihr mit aufgenommen. Genau. Ne, das hat sich ja schon im Laufe der Jahre, sind da Sachen weggefallen und neue dazugekommen, also so Kapitel.
Genau, hängt natürlich auch so ein bisschen dran, wer mitmacht, ne? Also auch da kommst du ja auch noch gleich an einer der nächsten Punkte, wer macht mit bei einer Sendung. Aber dadurch, dass wir halt ein Team sind, mal kommt jemand hinzu, mal geht jemand, dann verschieben sich natürlich auch die Themen, weil einer hat sich halt in irgendwas eingearbeitet oder das ist halt seine Persönlichkeit, dann geht es dann halt mehr um solche Sachen. Ja, also gerade dieses Mobile-Smartphone-Thema hatten wir viel mehr früher, als die entsprechenden Personen noch da waren. ist jetzt weniger der Fall, weil keiner mehr Smartphone-Entwicklung bei uns betreibt, von den Leuten, die aktuell da sind. Also das, ja, das hängt so ein bisschen natürlich auch an den Leuten, die dabei sind.
Dann kann man sich überlegen, Häufigkeit, also wie oft soll eine Episode erscheinen und wie lang soll so eine Episode sein. Und da hängt halt auch viel dran. Also ich habe ja vorhin erzählt, wir haben GLN am Anfang und auch Nerdzoom haben wir monatlich gemacht. Und dann waren das auch so 2-Stunden-Folgen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wöchentlich eigentlich besser ankommt, weil da hat man eine bestimmte Kontinuität in der Hörerschaft, oder? Die freuen sich dann darauf. Was kommt denn jetzt Mittwoch um 12 Uhr wieder für eine Folge? Und dafür haben wir halt die Dauer reduziert. Also eigentlich geht Captain It's Wednesday so grob 30 Minuten lang. Ja, das haben wir halt noch nie eingehalten.
Okay, gut. Als du mir das im Vorgespräch gesagt hast, habe ich gedacht, das wird schon spannend.
Ja, manchmal klappt es schon. Und das liegt auch daran, dass es monothematisch ist. Also für eine Folge gibt es halt nur ein Thema. Und je nachdem, mit wem du dann sprichst, also ob es ein Interviewpartner ist oder ein Mitpodcaster, das ist halt auch noch so ein kleiner, feiner Unterschied, kommt es halt drauf an, oder? Wie redefreudig die Personen sind oder wie ergiebig das Thema das ist. Und da ich halt jetzt mit dem Ingo rede und der unheimlich viel zu erzählen hat und es in diesem Thema halt auch viel zu erzählen gibt, schaffen wir das garantiert nicht in einer halben Stunde, sondern eher in einer Stunde. Ja, aber das ist halt auch eine Überlegung wert. Wie oft will man senden? Schafft man das vom Arbeitsaufwand? Da kommen wir auch noch drauf. Und will man in der Zeit ein oder mehrere Themen behandeln?
Genau, lass mich nochmal kurz sagen, also Häufigkeit sollte man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen, schadet nichts, wenn man das später nochmal ändert, ja, ich habe ja auch gesagt, wir waren früher auch 2-wöchentlich mit Radiotux, jetzt sind wir maximal noch monatlich, was auch so ein bisschen an, naja, Beruf, klar, als Schüler und Student hat man ein bisschen mehr Zeit, als es jetzt mit Haus, Hof, Kindern und Job zu tun hat. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass man es regelmäßig macht. Ja? Ob das jetzt wöchentlich ist, 2-wöchentlich, monatlich oder 2-monatlich, ist nicht mal unbedingt so das Thema, aber es sollte halt regelmäßig tatsächlich passieren. Viele Podcasts hören dann halt irgendwann auf, weil, ja, keine Ahnung, sie haben entweder nichts mehr zu erzählen oder, keine Ahnung, das Team hat sich verstritten oder wie auch immer. Aber wenn man was macht, sollte man sich einen Rhythmus überlegen und versuchen auch zumindest am Anfang dabei zu bleiben, weil, wie du auch gesagt hast, die Hörer erwarten das dann schon irgendwie und erwarten auch freudig, dass da eben dann irgendwann die nächste Folge kommt. Und bringt irgendwie nichts, dann mal irgendwie jeden Tag was zu machen und dann nur noch irgendwie einmal im Jahr. Weil wenn ich es nur noch einmal im Jahr mache, dann sind die Hörer dann mittlerweile schon mal weitergezogen.
Mhm. Ja. Genau, dann ein großer Unterschied ist auch, wer mitmacht. Also bei den allermeisten Podcasts gibt es ein festes Team. Ne? Also bei Lage der Nation sind das immer da die 2 aus Berlin oder bei der Wochendämmerung halt immer.
Sind auch die aus Berlin, glaube ich.
Die sind auch die aus Berlin. Ja, es ist immer Katrin Rönecke und wie heißt der Klein?
Holger.
Holger Klein, genau. Hm. Und
ich kenne nur Holger, aber ja, dem war ich auch tatsächlich schon mal im Studio und er hat mich interviewt zum Thema Linux. Ja, es war auch spannend. Gott sei Dank, manche Aufnahmen gibt es nicht mehr im Internet.
Also ich glaube, das findet man am häufigsten vor. Radio Tux ist da eine Ausnahme. Binärgewitter nicht, weil bei Binärgewitter gibt es halt ein festes Team mit 4 Leuten, die da in der Regel mitsprechen. Also manchmal ist halt jemand nicht da. Und bei Captain It's Wednesday ist es halt im Konzept so angelegt, dass es ein Community-Podcast sein soll. Das heißt, ich versuche halt immer wieder neue Leute aus der Community zu finden oder auch aus Behörden oder Firmen, mit denen ich rede. Und da stellt sich halt die Frage, was ist jetzt Interview und was ist Podcast-Teilnehmer? Ich sag mal so, ich habe ja so einen bestimmten Vorbereitungsprozess, wenn ich Leute einlade zum Podcast. Und das wird eigentlich dann interview, wenn ich eine Liste von Musterfragen den Leuten schicke. Und dann, also das ist zum Beispiel bei Behörden hier, ich hatte mal mit dem da aus Schleswig-Holstein über Open Desk gesprochen. Das war dann alles hochoffiziell über die Staatskanzlei da. Und da habe ich halt 10 Musterfragen eingeschickt, damit sie sich darauf vorbereiten konnten. Und dann haben wir dann praktisch diese Fragen abgearbeitet, eher in einem Interviewstil. Aber jetzt zum Beispiel heute mit Ingo, das ist dann ganz klar mit Podcaster-Format. Also wir haben zwar auch die Shownotes, an denen wir uns da durchhangeln, aber das ist dann so auf Augenhöhe, ja, zwei Leute reden miteinander. Und das hängt eben ganz vom Thema und auch von den Leuten ab, ob das dann eher Interviewcharakter hat oder nicht. Wie siehst du das, Ingo?
Ja, würde ich auch so sehen. Also klar, ich hatte das auch schon gerade, wenn du dann über irgendeine Presseabteilung erst gehen musst, dann hängt es auch davon ab, wie ist der Interviewpartner drauf. Also gibt wirklich welche, die wollen oder müssen sich ganz explizit darauf vorbereiten. Die sagen dann, nein, ich mache das Ding nur, wenn ich vorher eine Frageliste habe. Meistens kannst du dann trotzdem im Interview nochmal davon abweichen. Manche kommen damit klar, andere nicht so. Also das ist schon ganz, ganz unterschiedlich. Oder auch wie groß oder wichtig jemand ist. Ich glaube, Mark Shuttleworth, beim ersten Mal, als ich ihn getroffen habe, habe ich ihn auf irgendeiner Veranstaltung, habe ihn gefragt, hey, Lust, ein Interview zu machen. Und beim nächsten Mal, als er dann als Canonical irgendwie riesengroß war und das über Presseabteilungen gehen musste, das war dann halt schon was völlig anderes. Also kommt immer drauf an, ne? Mit wem ist es eher so ein Community-Ding? Trifft man sich auf irgendeiner Veranstaltung? Lernt man sich erst kennen und quatscht, so wie wir zwei jetzt, oder ist es irgendwas, wie du auch gerade gesagt hast, was hochoffiziell ist, dass du jemanden erst anfragen musst und die Presseabteilung sitzt noch dazwischen. Manchmal will dann auch ein Pressemensch dabei sitzen, ja, und sagt, nee, also hier, wir müssen gucken, über was ihr da so redet. Völlig unterschiedlich, also alles schon erlebt. Mhm. Und ja, klar, ist klar, du kannst auch nur ein Interviewformat machen, ja, kannst wirklich sagen, okay, du willst jetzt nicht so Quatschrunden haben, dass zwei, drei Leute irgendwie ein Thema bearbeiten und das Ganze on the go machen sozusagen, sondern ganz klar strukturiert als Interview und es ist alles recherchiert und es ist alles vorgeskriptet. Das ja, muss man sich natürlich auch überlegen.
Mhm. Und dann
ist
sind
auch
wir
mehr
schon,
Arbeit, wenn man das so macht.
Ja, dann sind wir schon beim Aufbau. Also ich denke, fast alle Podcasts haben so einen gewissen Aufbau. Der kann halt recht einfach sein. Also so Intro, Hauptteil, Outro. Oft gibt es dann noch eine Intro-Musik. Die haben wir hier auch. Und dann gibt es halt am Anfang so einen Standardtext. Ist bei Binärgewitter auch so. Also das hat dann schon so einen gewissen Kult, oder? Wie dann am Anfang eingeleitet wird. Dann gibt es halt den Hauptteil oder die Themen. Und dann fast alle haben dann auch so eine Outro-Zeremonie. Was weiß ich, man bedankt sich bei den Zuhörern, sagt, wie man mitmachen kann, wie man Leute kontaktieren kann. Und beim Ingo, bei Binärgewitter ist es immer so, was sagst du, macht's gut und habt Spaß am, und dann antwortet nur der genau. Markus.
Ja, nur der Markus sagt am Gerät. Ja. Ja, also genau, es war schon zu Radio Tux-Zeiten. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß. Und dieses am Gerät kam dann halt irgendwann später mal dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe oder ob das dann so irgendwie im Gespräch, und das ist ja, habt Spaß am Gerät, ist ja auch so vom Chaos Communication, Chaos Club sozusagen, genau, so eine Floskel sozusagen, und das hatte sich dann einfach so ergeben.
Mhm. So, ich springe jetzt hier mal so ein bisschen drüber und suche mir nur noch die interessanten Sachen raus. Gut, also man kann sich überlegen, auf welchen Podcasting-Plattformen man den Podcast einstellen will. Haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Das Mindeste, was es braucht, ist halt eine eigene Plattform, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt halt für Radio Tux und für Binärgewitter und für Captain It's Wednesday gibt es halt eine Plattform. Da findet man dann auf jeden Fall die Folgen. Und alles andere, also was man dann noch bei Spotify oder Apple Music oder sonst wo machen will, wäre dann für meinen Geschmack zu Gemüse. Ja, und auf dieser einen Plattform wird dann halt auch die reine Lehre gefahren. Es gibt halt ein RSS-Feed und darüber kann man sich dann den Podcast abonnieren. Wichtiges Thema ist auch noch Monetarisierung und Werbung. Also das muss man sich halt vorher auch überlegen. Hat man vor, von so einem Podcast zu leben oder einen Teil seines Einkommens zu bestreiten? Woher soll das Geld kommen? Will man Werbung machen oder nicht? Wie stehst du dazu, Ingo?
Also für Radio Tux wollte ich das nie. Bei wem Näge wird da eigentlich auch nicht. Habe ich mir aber keine Gedanken gemacht. Bei Radio Tux ist das Einzige, was wir haben, tatsächlich ist unser Hosting-Sponsor oder mal Sponsoren. Und die würde ich im Abspann, also im Outro, nennen. Und das ist bei Radio Tux auch der Fall. Ich wollte das nie, manchmal hast du das ja am Anfang einer Sendung oder auch mittendrin irgendwelche Werbung, sowas wollte ich nie machen und will ich nicht machen. Sowas gibt es bei uns nicht oder bei mir nicht. Wenn man damit Geld machen will oder kann, dann ist man normalerweise auch schon irgendwie bekannt und kann sich dann da irgendwie Werbung reinschalten. Gibt auch lauter Podcast-Werbenetze, kann man sich auch drüber informieren und kann man natürlich sich anmelden und sagen, hier, ich will, dass dann da Werbung reingeschnitten wird in den Podcast. Ich wollte das nicht, aber ich muss auch nicht davon leben. Was man natürlich auch machen kann, ist noch eine bestimmte Art von Podcast, nämlich so Corporate-Podcasts, habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Ich habe zum Beispiel den Nextcloud-Podcast eine Weile präsentiert und moderiert oder die Interviews da gemacht, dann wirst du halt dafür bezahlt, dass du den Podcast machst. Sowas geht natürlich auch. Genau, da würde dann halt eine Firma oder ein Unternehmen auf dich zukommen und sagen, hier, wir hätten gern zu Thema X, hast du nicht Lust, das zu machen? Da wird man dann halt für die Zeit bezahlt und ja, so Werbung. Mich stört es tatsächlich in Podcasts, mich stört es in Serien. Ich gebe dann lieber mal dem Podcast oder den Machern ein paar Cent. Das ist auch das, was wir bei Radio Tux und Binärgewitter anbieten. Ne? Gibt halt die Kontonummer oder dass du es über GitHub oder LiberaPay oder von mir aus auch Patreon, dass du den Leuten, den Podcastern sozusagen ein bisschen ja, Geld in den Hut schmeißt und sagt, hier finde ich super, was ihr macht, bitte macht weiter. Andere Podcasts machen das dann wieder als, du kannst ein Plus-Abo kaufen und kriegst dann die Version ohne Werbung. Ja, da müsste man sich dann überlegen, wie macht man die, ja, wie bietet man dann den, sozusagen den Extra-Feed an für die Leute, die eben bezahlen. Wollte ich auch alles nicht, aber wie gesagt, mein Ziel war auch nicht von dem Podcast zu leben.
Also bei uns ist es eigentlich ganz genauso. Ich finde, das passt auch nicht zum Thema. Oder freie Software, freie Gesellschaft und dann da Werbung im Podcast schalten, das kommt für mich auch überhaupt nicht in Frage. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Sponsoren auf der GNU-Linux-Plattform. Die suchen wir uns aus und zwar so, dass sie thematisch dazu passen. Und dann gibt es halt ja, die Spenden, also Sponsoren und Spendeneinnahmen. Das ist eigentlich das, wovon wir nicht leben können, was aber die laufenden Ausgaben deckt, sagen wir es mal so. Gut, kommen wir zu Planung und Ablauf. Und da gibt es, glaube ich, schon einen großen Unterschied. Wie macht ihr das bei Binärgewitter mit der Episodenvorbereitung?
Wir haben ein Pad, also wie wir jetzt hier auch haben. Jeder schreibt da über die 2 Wochen so seine Sachen rein, ja, worüber er reden will. Und dann geht man halt kurz vor der Sendung drüber, sortiert es eventuell nochmal alles ein. Vielleicht, na gut, streichen eher, wenn die Sendung zu lang wird. Ne, wenn man schon in 3 Stunden irgendwie rankommt, denkt man, ja, das nehme ich jetzt in die nächste Sendung noch mit rein. Aber ansonsten ist es, ja, die Sachen über die Zeit gesammelt, kurz vorher nochmal besprochen Und dann ab ins kalte Wasser und los geht's. Bei Radio Tux ist meist ein bisschen komplizierter. Da sind ja oft Interviews tatsächlich dabei, wenn ich halt auf irgendeinen Kongress, irgendeine Messe gehe und mir da eben einen Interviewpartner suche, dann kommt es drauf an. Ne? Manchmal musst du auch über irgendeine Presseabteilung tatsächlich gehen, dass du denjenigen dann kriegst und den auch interviewen darfst. Manchmal ergibt sich aber auch spontan was, dass man rumgeht oder dass die Leute relativ relaxed mit dem Thema umgehen und tatsächlich einem ein Interview geben. Da ist dann tatsächlich für jedes Interview eine bestimmte Vorbereitung und auch Nachbereitungszeit, weil kommen wahrscheinlich auch noch dazu oder auch nicht. Manchmal muss man auch Sachen schneiden. Insbesondere, wenn ich ein Interview führe, muss man die Leute manchmal noch ein bisschen beruhigen, sagen, hier, so und so läuft das ungefähr ab. Den und den Zeitrahmen haben wir. Und wenn irgendwas ganz böse schief geht, dann kann man auch immer noch schneiden. Mhm. Ja, und so ist sozusagen die Vorbereitung für die Podcasts, die ich so mache.
Ja, also ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ich kenne das von den meisten so, die haben ein Pad, wo sie halt diese Sendungsnotizen machen. Und dann gibt es aber unabhängig davon, gibt es noch die Shownotes. Und das ist bei Captain It's Wednesday, ist das Gleiche. Also es gibt eben... Ja, nur die Shownotes, die aber jetzt, aus Ingos Sicht, der gerade da drauf guckt, eher so Pad-Charakter haben. Aber daraus werden die Shownotes generiert. Also wir machen da keinen Unterschied dazwischen. Und der Grund...
Mache ich für Binär Witter auch nicht. Also höchstens mal noch ein paar Sachen rausschmeißen. Ja, also dass da jemand noch eine kleine Sache oder eine Zeile für sich selber, die er dann sagen will an der Stelle, reingeschrieben hat, die kommen natürlich nicht in die Shownotes, aber ansonsten ist bei uns auch das, was ins Pad, das Vorbereitungspad ist zu, sagen wir, 95% auch das, was als Shownotes rausgeht.
Auch bei Binärgewitter, weil das ist ja dann in den Shownotes mehr so eine Linkliste, ne?
Genau. Aber das ist das, was wir als Vorbereitungspad verwenden. Wie gesagt, manchmal schreibt man sich noch ein paar Sachen rein, die nehme ich dann halt alle mit raus, aber das ist das, was wir dann hinterher in Shownotes rausgeben.
Ah, okay. Ah, das war mir so nicht klar. Gut. Ja, dann gibt es die eigentliche Aufnahme und da gibt es halt auch zig Arten, wie man es machen kann. Ich mache es mittlerweile eigentlich immer über StudioLink, weil StudioLink hat den Vorteil, dass es sehr einfach zu bedienen ist, also auch von Interviewpartnern, die noch nie was von Podcasts gehört haben, die können sich das installieren. Da habe ich halt auch so eine kleine Anleitung, die ich den Leuten schicke. Und dann haben sie dann im Webbrowser haben sie halt StudioLink als Fenster und das ist ja sozusagen narrensicher zu bedienen. Kann mehrere Spuren aufnehmen und wirft dann pro Spur eine FLAC-Datei heraus. Und das hat sich für mich jetzt so als das Beste rausgestellt. Ganz am Anfang bei NerdZoom haben wir, glaube ich, direkt in Audacity aufgenommen. Mit Mumble habe ich auch mal rumprobiert, fand ich aber jetzt nicht so gut. Insbesondere kannst du es vergessen für Interviewpartner, ist viel zu kompliziert für die. Ja, also mein
Tipp. Das Schlimme
ist
auch, Spuren laufen auseinander. Also was denkst du, wie viel Zeit ich mit Mumble-Spuren, jeder nimmt sein Zeug lokal auf und man schneidet es wieder zusammen. Also wir benutzen auch StudioLink seit irgendwie 10 Jahren ungefähr, vielleicht noch nicht ganz, aber so in dem Dreh ist es schon der Goldstandard. Gerade wenn man jetzt so in der deutschen Community guckt, machen sehr viele StudioLink und ich würde das auch definitiv empfehlen. Da kann man auch ein paar Geld 80 reinschmeißen und die Leute unterstützen, die Infrastruktur dahinter betreiben. Und ja, vorher mit Mumble oder Teamspeak oder so versuchen, irgendwie Aufnahmen zu machen und dann eben dieses Double-Ender-Prinzip, also jeder nimmt bei sich lokal auf und man versucht, die Spuren dann wieder zusammenzulegen. Das würde jetzt hier mit StudioLink sehr gut klappen, auch wenn ich gelernt habe, du machst es gar nicht so. Ich mache das tatsächlich bei Binärgewitter so. Jeder nimmt seine Spur lokal auf. Ich sammle die dann ein und schneide sie dann auch zusammen. Deswegen jeder, der uns schon mal gehört hat, wir klatschen immer am Anfang, um die Spuren zu synchronisieren. Das alles kann man mit StudioLink auch machen. Und genau, ich würde auch nichts anderes da mehr nehmen heutzutage.
Ja, bei uns kommt dann wieder der Effizienzgedanke. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also jede Woche da eine Folge aufnehmen, dann will man halt die Vor- und Nacharbeiten möglichst klein halten, sage ich nachher auch noch mehr zu. Und ja, ich drücke halt bei mir den Aufnahmeknopf. Man kann auf der Gegenseite kann man das auch noch machen, da hat man ja praktisch so ein Backup. Aber in 99% der Fälle oder 100% der Fälle nehme ich dann die Spuren, die ich bei mir aufgenommen habe. Und das hat immer funktioniert.
Ja, ist auf jeden Fall nochmal einfacher, genau.
Ja, genau. Und dann käme eigentlich, so wie das bei den meisten ist, die Produktion, also das Abmischen, Schneiden, Filtern, Musik dran kleben und so weiter. Das habe ich früher auch gemacht, bevor ich mit Captain It's Wednesday wöchentlich angefangen habe. Und da würde ich sagen, war immer so eine, ja, du brauchst doppelt so lange dafür, wie die eigentliche Aufnahme dauert, so als Daumenregel. Und hab das dann alles in Audacity gemacht. Also du hast halt deine Audiospuren, halt jetzt in diesem Beispiel zwei FLAC-Dateien und die lädst du dir halt in Audacity rein, dann noch Intro-Musik, Outro-Musik und dann kannst du halt schneiden, filtern, tun und machen und kannst dann zum Schluss die fertige MP3-Datei exportieren. Das ist, glaube ich, so der normale Weg. Und bei Captain It's Wednesday geht das vollkommen anders. Ich mache nämlich gar nichts. Ich habe ich hab ein Programm geschrieben, das heißt Autopod, findet man auch auf Codeberg, gibt es auch einen eigenen Artikel zu, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und das macht alles vollautomatisch. Also das muss man nur starten. Und dann muss man nichts mehr machen. Also noch so ein paar Sicherheitsfragen abklicken. Und das macht grob gesagt Folgendes. Es nimmt sich die letzten FLAC-Dateien. Also es guckt in die Verzeichnisse und stellt fest, was ist der letzte Ordner, den StudioLink angelegt hat. Dann macht es ein komplett automatisches Abmischen von allem, schneidet mit Überlappung Intro- und Outro-Musik rein. Dann holt es vom Nextcloud-Server die Shownotes, produziert daraus den Shownote-Artikel, den man dann bei GNU/Linux.ch als Artikel lesen kann, aktualisiert die RSS-Datei, indem es halt die neue Folge da rein bastelt, schiebt das auf den Server hoch und ja, ich glaube, das war's, was Autopod macht. Also alles.
Ja, das ist gut. Das heißt, du versuchst natürlich auch den Record-Button am Anfang und am Ende so zu drücken, dass dann nichts mehr geschnitten werden muss, ne?
Genau, ich habe das ist so Muscle Memory. Ich weiß genau, dass ich eine Sekunde Zeit habe, um vom Record-Button auf die Shownotes umzuschalten und mit dem Reden anfangen muss.
Okay.
Aber das ist easy.
Ja, das ist, genau.
Das weiß man einfach dann irgendwann.
Ja.
Ja, und du machst es klassisch, nehme ich an, ne?
Ja, jein. Also bei Binärgewitter könnte man das so ähnlich machen, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wir reden meistens noch vor der Sendung ein bisschen und organisieren uns nochmal. Und dann haben wir jetzt auch noch nicht drüber geredet, du kannst ja Podcasten auf verschiedene Weisen sozusagen machen. Wir machen auch noch einen Live-Podcast. Was bedeutet, wir streamen das, während wir senden. Ja, wir zwei machen das jetzt hier gerade nicht. Wir nehmen auf und du veröffentlichst die Sendung dahinterher. Wir machen das immer noch so, dass wir sagen, okay, wir nehmen zu dem und dem Zeitpunkt auf. Wer Lust hat, kann uns zuhören, kann in den Chat kommen. Und dann können die Leute da diskutieren, die Sendung. Manchmal wird noch irgendwas Interessantes reingeworfen, was wir dann auch gleich mit aufnehmen in die Show. Da ist es dann natürlich so, dass man ja, schon mal anfängt zu streamen, dann macht man noch so ein bisschen Pre-Show-Quatsch und dann geht erst die Sendung irgendwann los. Und auch nach der Sendung, ja, manchmal sehen wir uns natürlich auch im echten Leben, aber oft ist es dann halt so alle zwei Wochen, ah ja, hey, was machen die Kids, ah, was habt ihr gerade, also dass man halt diese Social-Sachen, die in der Sendung vielleicht zu kurz kommen oder die man vielleicht auch nicht da erzählen will, weil es dann halt private Sachen sind, die wir dann aber doch auch nochmal in so einer Sendung oder nachs oder so eine Post-Show sozusagen mit abhändeln. Und da muss ich auf jeden Fall schneiden. Das geht ja gar nicht anders. Das ist für Binärgewitter und für Radio Tux. Radio Tux ist definitiv mehr Aufwand, weil es ist meistens eine Magazinsendung. Ja, da ist also ein Beitrag oder ein Interview, dann kommt Musik, dann kommt wieder ein Beitrag, Interview, dann kommt wieder Musik, dann kommt wieder ein Beitrag, ein Interview. Also so, was man klassisch auch tatsächlich als Radioshow hätte. Und da muss ich mich auf jeden Fall hinsetzen und schneiden. Da komme ich gar nicht drum rum. Ansonsten nehmen wir auf jeden Fall fürs Produzieren Auphonic. Da kann ich dann also meine Enddateien hochladen und der macht so ein bisschen die Produktion oder dieses Audio schön machen sozusagen. Das habe ich früher natürlich auch selber, diese Normalisieren und diese ganzen Filter, das, was du gerade erwähnt hast, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr selber. Ich gebe die Sachen nach Auphonic und der rechnet dann eben auch die verschiedenen Formate. Du machst nur MP3, ne? Wir machen OGG, FLAC, Opus, MP3, M4A und so weiter und so fort. Rechnen wir da noch mit raus und demzufolge gibt es eben auch verschiedene RSS-Dateien, die man sich abonnieren kann. Genau, was wir bei Binärgewitter auch noch haben, ist tatsächlich, dass es einmal durch Whisper geschickt wird. Da wird das Audio transkribiert und auf Basis der Wörter, die ich da sage, werden dann auch diese Kapitelmarken generiert. Ja, ich sage immer zum Beispiel, was weiß ich, lese
Pix, Pix, Pix.
Oder
Pix, 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 sagst du immer.
Pix, 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 genau. Ja, das sieht man dann natürlich in der Transkription und daraus können wir dann sagen, okay, das hat der Ingo zu Minute sowieso gesagt und daraus werden dann die Kapitelmarken berechnet. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Tool, was wir selber geschrieben haben, was man auch auf GitHub runterladen kann und benutzen kann, wenn man das will.
Und Auphonic ist ein Bezahlservice im Internet oder hostet ja. ihr das selbst?
Ja, das ist ein Bezahlservice, genau. Das sind Österreicher, die das für verschiedene Sachen anbieten, wenn man, also für Podcasts, aber auch für Konferenzen, für Radiosachen und genau. Ja, muss man bezahlen. Ich glaube, frei ist, wenn man 2 Stunden oder sowas benutzt oder also einen gewissen Freiteil gibt es da auf jeden Fall. Aber wir bezahlen dafür, weil es einfach ein sehr netter Service ist und die Leute dahinter auch cool sind. Sind auch auf irgendwelchen Podcaster-Konferenzen immer dabei. Ja, man kennt sich und das ja, sind auch total nette Leute.
Also wir sind immer noch im Kapitel Planung und Ablauf. Da gehe ich jetzt auch mal ein bisschen schneller drüber. Also man hat dann produziert und dann kündigt man auch an. Also das kann man natürlich aktiv machen. Man kann auf Social Media auf Folgen hinweisen. Das machen wir auch manchmal. Ansonsten erscheint das aber dann automatisch als neue Folge in den Podcatchern von den Hörern und Hörerinnen. Die halt diese RSS-Datei abonniert haben, dann gibt's oft auch noch Feedback-Möglichkeit. Also wenn die Shownotes irgendwie so Blogpost-mäßig organisiert ist, dann kann man in der Regel da auch etwas drunter schreiben. Das wird bei uns auch rege in Anspruch genommen, wie bei normalen Artikeln, weil die Shownotes erscheinen halt bei GNU/Linux.ch wie jeder andere ganz normale Artikel. Und dann gibt es noch die Metriken, also vielleicht will man auch wissen, was ist die Anzahl der Hörer, wie viele Downloads hat man. Da haben wir am Anfang auch schon drüber gesprochen. Ingo hat erzählt, dass man bei diesen großen proprietären Diensten, also Apple, Spotify und so, da bekommt man dann ganz gute Statistikinformationen. Wenn man das selber betreibt, ist es ein bisschen schwierig. Also man kann halt auf die ganz normalen Web Statistiken gucken, die man hat, aber da fallen natürlich nicht solche Sachen raus, wie viele Männer, wie viele Frauen, Altersstruktur, Interesse an bestimmten Kapiteln, sowas hat man dann natürlich nicht, sondern man hat ja vielleicht die Downloadzahl der MP3-Datei und kann dann irgendwie daraus grob hochrechnen, wie viel Hörer und Hörerinnen man hat. Jo, nächstes Kapitel, die Technik. Und da würde ich jetzt mal direkt zur Hardware übergehen. Also was braucht man? Man braucht halt ein Mikrofon, einen Kopfhörer oder ein Headset. Man braucht Software, haben wir schon erwähnt. Also wir empfehlen StudioLink zum Abmischen. Hat der Ingo gerade gesagt, auf Phonic oder man kann halt mit Audacity das selbst machen. Ich bin früher bei Interviews, bin ich halt noch mit so einem Dual Lavalier-Mikrofon rumgerannt, was man den Leuten dann ans Revers knipst und aufzunehmen. Mache ich auch nicht mehr. Ich mache in der Regel alles online, also remote über StudioLink. Und Geräteempfehlungen, da habe ich jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben und zwar so die teure und die preiswertere Variante. Also ich selbst verwende ein Shure SM7B Mikrofon an einem Focusrite Scarlett Interface und einen Mikrofonbaum dazu. Ich glaube, das ist so, ja, kann man fast sagen Standardlösung, was im Podcasting-Bereich verwendet wird. Da liegt man preislich so bei 700 Euro, also für das Mikrofon, für das Interface und ja gut, der Mikrofonbaum, der kostet nichts.
Im Verhältnis zu allem anderen.
Ja, genau. Dann gibt es aber noch eine günstige Variante, die eigentlich von allen anderen so im GNU/Linux-CH-Umfeld verwendet wird, weil die ist wesentlich günstiger, einfacher zu bedienen und bringt trotzdem eine gute Qualität. Und zwar ist das dann ein Rode NT-USB-Mini-Mikrofon an einem Baum. Und da ist man so mit 120 Euro dabei. Dann gibt es aber auch Podcasts, die schwören auf so eine Headset-Lösung. Ich glaube, das, Ingo, das hast du auch lange Zeit gemacht. Da ist so das Beyer Dynamic DT7, nee, halt. Ich bin erst noch beim Kopfhörer. Also bisher haben wir ja nur ein Mikrofon, entweder das teure oder das günstigere. Dann braucht man halt noch einen Kopfhörer. Und da muss man nicht viel zu sagen. Es gibt nur einen Beyer Dynamic DT 770 Pro mit 80 Ohm für 150 Euro. Also Ingo kann mir dann gleich widersprechen. Und als Alternative...
Ich hab das auch.
Und als Alternative gäbe es halt noch ein Headset. Da wird so im professionellen Bereich gerne das Beyer Dynamic DT797PV für ungefähr 400 Euro verwendet. Also wenn man hier bei SRF in der Schweiz rumläuft, die haben alle das Ding an. So, Ingo, jetzt du.
Ja, genau, 797. Ja, ich musste selber gerade mal an dem Headset hier kurz gucken. Ja, das ist das 797, da hast du recht. Ja.
Was benutzt du? Noch das Headset?
Genau.
Okay.
Genau. Also ich benutze tatsächlich, also das habe ich jetzt gerade auf, das Beyer Dynamic DT797, das ist das Headset hier. Es hängt jetzt bei mir gerade an einem Zoom, der einfach USB-Mikro oder USB-Interface spielt und eben auch die Phantomspeisung mit drauf gibt. Ansonsten, ich habe auch ein Focusrite Scarlett Interface, eine etwas größere Variante, nämlich das 18i2 oder sowas, habe ich hier in der Schublade. Ein Rode NT-Mikro hatte ich auch mal. Also man kommt so irgendwie durch, ja.
Mhm. Also das heißt, bei dem Headset braucht man auch noch ein Interface.
Ja, ja. Du brauchst ein Interface dazu, genau. Das hat einen XLR-Eingang und eben eine große Klinke. Und das muss man irgendwo anschließen. Und entweder könnte man es an dann das, was du auch hast, dieses Scarlett anschließen. Oder ich habe jetzt hier die Low-Cost-Variante, wie gesagt, das an einen Zoom angeschlossen. Insbesondere, wenn man Interviews machen will, die man jetzt nicht übers Internet macht, sondern eben auf irgendwelche Messen, Konferenzen geht und da vor Ort ein Interview macht, muss man halt so ein Handy-Recorder mitnehmen. Da gibt es unterschiedliche. Ich habe ja relativ früh schon Zoom benutzt, das ist so eine japanische Firma. gibt aber Tascam zum Beispiel auch. Also das sind so, ja, klar, früher ist man mit einem MD-Rekorder rumgerannt und hat da irgendwie seine Sachen angeschlossen. Später gab es das halt als großes Gerät. Da sind Mikrofone dran, da sind mehrere Eingänge dran und kann auf SD-Karte aufnehmen und im Wave- oder MP3-Format Sachen abspeichern. Und damit rennt man halt rum und hält es Leuten unter die Nase und fragt sie Sachen. Und das kannst du eben auch nehmen, um jetzt hier einfach 1, 2, 3, 4 Headsets anzuschließen und damit tatsächlich auch Aufnahmen zu machen.
Und so ein Shure SM7B, hatte ich das nie gereizt? Da hat immerhin Michael Jackson Thriller mit aufgenommen.
Nee, hatte ich tatsächlich nie, ja. Ich sehe es zwar vor Augen, aber hatte ich nicht, nee.
Okay, also so viel zur Technik. Dann Interviews, haben wir auch euch schon ein paar Informationen gegeben. Also die Interviewpartner, die muss man halt erstmal finden und anfragen. Was ich dann mache, ich habe so einen Textbaustein im E-Mail, wo eigentlich so die wesentlichen Dinge drinstehen, also Terminfindung, dann Technik erklären, sprich Studio-Link, wie man das installiert, dann eine kurze Beschreibung des Ablaufs, die Leute daran erinnern, dass sie einem dann auch die Studio-Link-ID schicken, ansonsten kann man die halt nicht kontaktieren. Und dann mache ich meistens bei fremden Leuten, die jetzt nicht so direkt aus der Community kommen, bereite ich halt so 10 Musterfragen vor, damit die eine Idee haben, wie das inhaltlich abläuft. Die werden dann manchmal auch noch angepasst von den Interviewpartnern. Das kommt aber ganz gut an, wenn man das macht. Und die fühlen sich dann eigentlich immer ganz gut vorbereitet und gehen auch ohne große Ängste in die Aufnahme rein. Was ich früher gemacht habe, ich habe dann die resultierende MP3-Datei habe ich den Interviewpartnern auch immer noch zur eigenen Verwendung angeboten, halt unter einer Creative Commons Lizenz mit Namensnennung, und ich habe das gut zum Senden eingeholt. Also ich habe dann immer noch separat bei den Leuten mir die Erlaubnis abgeholt, die Folge jetzt tatsächlich publizieren zu können. Das mache ich aber seit ja ungefähr ein, zwei Jahren mache ich das nicht mehr. Weil ich glaube, die Leute gehen davon aus, wenn sie sich für ein Interview bereit erklären, dass sie dann auch davon ausgehen, dass es ausgestrahlt wird.
Genau. Also ich sage sowas manchmal, wie gesagt, wenn du jetzt ein Interview machst und es geht irgendwas böse schief, dann sage ich denen, Leute, ich kann auch nochmal schneiden. Dann kann man das auch nochmal machen, aber normalerweise, klar, wenn sie dir ein Interview geben und nicht hinterher sagen irgendwie, sorry, das war ganz blöd, das darf auf keinen Fall gesendet werden, dann wird es halt eben auch gesendet und veröffentlicht, weil sonst müsste man es ja nicht machen.
Mhm, genau. Ja, über die Produktion haben wir eigentlich auch schon gesprochen. Da kann man natürlich sehr ins Detail gehen, also wie man jetzt in Audacity das abmischt, wenn man es von Hand machen will. Also sowas wie Stereo zu Mono-Konvertierung, Kompressor drüber laufen lassen, so eine RMS-Analyse, um eine Lautstärke-Angleichung der Spuren zu haben, dann noch Verstärken, Noise Reduction, manuell Artefakte, also Husten und Amps rausschneiden. Ja, das ist ein langes Feld und wie gesagt, damit kann man sehr viel Zeit verbringen.
Ja, viele, viele Stunden. Ja.
Viele Stunden. Also wie gesagt, Daumenregel bei mir war immer, du brauchst mindestens doppelt so lange, wie die eigentliche Podcast-Folge dauert, brauchst du fürs Abmischen. Ja. Kannst du das bestätigen oder ist es noch länger?
Nein, nee, also es kommt drauf an, wie ja, ob man sozusagen die Sendung noch kürzen will, wie tief man da reingehen möchte. Also mindestens genauso lange, wie die Sendung ist, braucht man auf jeden Fall. Wenn man jetzt wirklich anfängt, alle Amps, alle Huster, alles rauszuschneiden oder es auch noch einkürzen will, dann braucht man natürlich entsprechend länger. Aber so ungefähr so lang wie die Sendung ist, nochmal zur Nachbearbeitung, zum Schneiden braucht man schon, ja.
Mhm. Dann also könnten wir
meistens, vielleicht, wenn man das Interview selber gemacht hat und die, das jetzt, man kann es natürlich auch nach extern geben und sagen, hier, schneid mir das mal für mich. Gibt es ja auch Leute, die machen sowas oder haben sowas. Da sind die Podcaster dann nicht die Leute, die es auch produzieren. Gerade bei großen Podcasts, ne, dann gibt es halt den Journalisten oder die Leute, die es halt machen und jemand anders schneidet. Da kann das Verhältnis dann anders sein. Aber wenn du selber dabei warst und die Show gemacht hast, dann weißt du ja auch ungefähr, wo waren die Sachen, die tricky waren, die ich eventuell nochmal schneiden muss. Dann muss ich ja nicht nochmal alles anhören. Da weiß ich ungefähr, okay, das war in der ersten Stunde oder es war in den ersten 20 Minuten. Scroll da ungefähr hin. Da du die Waveforms ja auch siehst, siehst du vielleicht auch, wenn eine längere Pause war oder wenn mal jemand ganz laut böse aufgelacht hat. Da weiß man ja ungefähr, wo man hinspringen muss und was man schneiden muss.
Mhm. Reden wir noch kurz über Chapter Marks. Also Chapter Marks ist eigentlich so eine Komfortfunktion, damit man, wenn man jetzt mehrere Themen in einer Podcast-Folge hat, diese Themen separat anspringen kann in der Audiodatei. Wie gesagt, ich mache bei Captain It's Wednesday keine Chapter Marks, weil es geht immer nur um ein Thema und da ist das nicht unbedingt nötig. Früher habe ich das gemacht. Das ist ein ziemliches Gefummel, weil ich glaube, es gibt nicht wirklich so einen Standard. Also was ich damals gemacht habe, ich habe mir halt die RSS-Datei von tatsächlich Binärgewitter runtergeladen und habe geguckt, wie ihr da Chapter Marks macht und habe das dann genauso gemacht. Mhm. Und zwar hatte ich dann eine Textdatei, wo einfach die Zeitmarke und der Name der Chaptermark drin stand und dann hat irgendein Programm, was ich geschrieben habe, das dann automatisch in die RSS-Datei mit reingefuscht. Ja, ihr macht das ja ganz sophisticated, ne? Mit KI aus dem Transkript rauslesen.
Genau. Ja, genau. Wie gesagt, ist selber geschrieben, aber wird einmal, Audio wird nach Text kodiert, und dann wird drüber gelaufen und geguckt, wann sagt der Ingo die und die Worte. Und dann wird daraus der Chaptermark erstellt. Und du kannst die Chaptermarks einmal in den RSS-Feed packen, aber auch in die Datei wirklich. Also sowohl MP3-Dateien als auch M4A-Dateien als auch Ogg-Vorbis können mittlerweile so Chapter Marks tatsächlich und man sollte das auch in die Datei reinschreiben, weil eben nicht alle Podcatcher den RSS-Feed mit auslesen und sowas machen, sondern erwarten, dass es in der Datei drin ist.
Ja, ich erinnere mich, genau. Ich habe es am Anfang auch in die MP3 reingemacht, das fand ich dann irgendwie doof, weil ich dachte, dass alle Metainformationen eigentlich besser in der RSS-Datei aufgehoben sind. Aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt auf die MP3 alleine zugreift und da keine Chaptermarks drin sind, dann hat man die natürlich nicht. Ja. Muss mal gucken, was man besser findet. Ich hatte
also ich würde auf jeden Fall beides machen.
Aha, kann man beides gemischt machen? Nee, ne?
Ja, kannst du auch machen.
Ja, aber das könnte sich ja dann widersprechen. Klar, also
du kannst es mit in die RSS legen, weil manche Leute lesen das aus, aber ich würde es definitiv auf jeden Fall mit in die MP3-Datei oder Ogg oder was auch immer du machst reinschreiben, wenn es das Format unterstützt.
Ja, also hört auf den Meister. Genau, dann vielleicht zum Schluss noch ein Wort zu Autopod. Ich habe da jetzt viel drüber geredet. Also wer keine Zeit und keine Lust hat, das Ganze nachher zu bearbeiten, der kann sowas wie Autopod nehmen. Aber seid gewarnt, das Ding ist halt hochgradig an die Bedürfnisse vom Captain It's Wednesday Podcast und die Server, die dahinter liegen und so weiter, angepasst. Also das ist jetzt, das ist ein Python-Skript. Das ist jetzt nichts, was man sich einfach von Codeberg so runternehmen kann und dann laufen lassen kann, sondern da muss man dann wirklich heavy reingehen und im Code das an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Also nicht, dass ihr da enttäuscht seid und sagt, ja, funktioniert für mich ja überhaupt nicht. Nein, es wird für euch garantiert nicht funktionieren, außer ihr macht große Anpassungen da drin. Das vielleicht noch als Warnung. Ja, und ich glaube, dann haben wir alles Wesentliche besprochen. Wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir bei einer Stunde angelangt. Ingo, machen wir den Sack zu.
Ich glaube, Sie haben am Anfang gesagt, dass du mit mir hier nicht unter einer Stunde durchkommst.
Hast du noch die drei wichtigsten Tipps für Podcast-Anfängerinnen?
Oh Gott, die drei wichtigsten. Nein, aber worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, du musst dir natürlich noch einen Hoster irgendwie suchen. Ne? Da gibt es Sachen, die total speziell auf Podcasts ausgerichtet sind. Man kann sich aber auch alles selber machen, ob man jetzt ein WordPress nimmt und da welche Plugins oder eben so einen speziellen Hoster nimmt. Spannend, habt ihr, glaube ich, auch mal vorgestellt, ist dieses CastroPod quasi, man hostet seine Sachen im Fediverse, habe ich mir tatsächlich auch noch nicht angeguckt, steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Und die Sachen, die ich schon gesagt habe, ja, überlegt euch irgendwie ein cooles Thema, nehmt euch Leute mit, die mit denen ihr eh schon gut könnt, ja, also es macht nichts, macht irgendwie keinen Sinn, Podcasting zu casten, ja, sucht euch ein paar Freunde, macht mit denen was, sucht euch ein cooles Thema, es kann auch was total Nischenartiges sein, ja, also ich habe auch schon über Fernsehserien Podcasts gemacht, die dann, ja, weil sie es auseinandergelebt hat, sozusagen gestorben sind, aber sucht euch einfach irgendwas Interessantes mit Freunden und fangt dazu an oder wenn ihr alleine seid, vielleicht, weiß ich nicht, sammelt ihr irgendwelche speziellen Spielkarten, was auch immer, sucht euch, macht euer Hobby zu einem Podcast und ja, macht es regelmäßig, sprecht andere Podcaster an, ja, so wie wir zwei. Ich glaube, persönlich haben wir es auch noch nicht gesehen, ne?
Nö.
Ja, genau. Ne, sucht euch einfach Leute im entweder selben Umfeld oder auch von mir aus ein anderes Thema, sprecht die an und sagt, nee, kann ich nicht mal vorbeikommen. Können wir uns mal irgendwie gegenseitig unsere Projekte vorstellen, darüber reden. Vernetzt euch, geht zu Podcaster-Konferenzen, geht in die entsprechenden Foren, tauscht euch da aus, Sendegate und sowas. Ja, und dann interagiert mit eurer Community, ja, redet mit den Leuten, tauscht euch aus, antwortet auf Kommentare, solche Sachen. Und habt Spaß dabei, weil sonst braucht ihr es nicht machen.
Genau. Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, macht es nicht alleine. Also ich würde mal sagen, zu einem Podcast gehören mindestens zwei Personen. Siehst du das auch so, Ingo?
Also ich habe auch schon lange alleine gepodcastet, ja, und habe dann mir immer Leute reingeholt. Manchmal waren es auch immer wieder dieselben. Also
ja, nee, dann bist du ja nicht allein.
Auch. Ja, aber wie gesagt, wenn du ein total nischiges Thema hast, kann es auch total interessant sein, wenn du einfach nur ins Internet reinredest. Aber man muss natürlich trotzdem mit seiner Community, mit den Leuten, die man erreichen will, dann interagieren. Und ob man sich dann ab und zu mal jemanden einlädt, geht beides. Macht sicher mehr Spaß, wenn man gleich in einem Team ist. Aber wenn ihr keinen kennt, dann macht das andere, was ich gesagt habe, versucht mit anderen Leuten, anderen Podcastern ins Gespräch zu kommen und euch gegenseitig einzuladen und darüber irgendwie eine Podcast-Familie zu finden.
Gut, ja, also in diesem Sinne, fangt es einfach mal an. Es gibt genug Leute, die man fragen kann, die Erfahrung haben, die freuen sich in der Regel auch, wenn sie diese Erfahrungen weitergeben können. Und ich hoffe, dass die Tipps und Tricks, über die wir heute in dieser Folge gesprochen haben, euch dazu anregen, das mal zu machen und euch dabei weiterhelfen. Und das war Captain It's Wednesday Folge 133. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Adressen findet ihr auf unseren Webseiten und das gilt jetzt nicht nur für GNU/Linux.ch, was ich sage, sondern auch für alle Auftritte vom Ingo. Ja, macht bei uns mit. Wie gesagt, Captain It's Wednesday ist, das Spezielle ist, dass es halt ein Community-Podcast ist, wo eigentlich jeder mitreden kann, wenn er möchte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Ingo. Ingo, wir haben dann demnächst den 1. Mai. Lass die Pflastersteine liegen. Und
gerade hier in Berlin, genau.
Ja, habt eine gute Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut, Ingo. Danke dir.
Ja, danke für die Einladung, Ralf. Ciao, ciao.
Tschüss.